Heute bei «Apropos» ein Podcaster und die richtige Art, Wissen an junge Menschen zu vermitteln. Sie haben gerade zu Ende, wir schauen zurück. Und wir schauen führen. Für eine kleine Aproposerie haben wir zum Jahresende Gespräche mit interessanten Menschen geführt.
Ich bin natürlich am liebsten, in meiner Vorstellung bin ich Musiker. Also das ist das, was ich am liebsten mache. Aber ich will jetzt nicht irgendein anderes verheimlichen.
Das ist absolut nicht in Ordnung und es ist nicht deine Schuld.
Da hätte ich mir vielleicht kurz überlegen müssen, shit, bin ich da Persona non grata?
Heute der Johnny von Wissen mit Johnny.
Freunde des Wissens, ich liebe, dass ihr dieses Thema hier ausgesucht habt, weil, Alter, hab ich Bock auf diese Folge. Aber warum und was hat das zu bedeuten? Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Johnny.
Jede Woche eine halbe Stunde Wissen. Der 30-jährige Krieg, die Mondlandung, die chinesische Terrakotta-Armee, die Hexenverfolgung oder die Ermordung von John F. Kennedy. Im Podcast «Wissen mit Johnny» wird Wissen aus Geschichte, Politik und Kultur auf Art vermittelt, die man sonst kaum hört. Die Zielgruppe sind Kinder etwa ab 10, aber es gibt auch viele Ältere, die diesen Podcast hören. Es ist einer der erfolgreichsten Wissenspodcasts im deutschsprachigen Raum überhaupt. Pro Monat hören mehr als 3 Millionen Leute «Wissen mit Johnny». Eine Wahnsinnszahl. Der Johnny selber würde wahrscheinlich sagen, eine unfassbar grosse Zahl. Angefangen hat er als Radiomoderator und Influencer, der auf TikTok Kinder nachgemacht hat. Erst vor einem Jahr hat er den Kanal und den Inhalt gewechselt. Und das mit grossem Erfolg. Nach wenigen Episoden hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland für eine Zusammenarbeit gemeldet. Und in der Zwischenzeit gibt es auch 2 Spin-offs von seinem Podcast, die ähnlich erfolgreich sind. Der Nachname von Johnny will er nicht in der Öffentlichkeit haben, um seine Familie zu schützen. Das Gespräch mit ihm habe ich mit Unterstützung von Kindern aus dem näheren und weiteren Umfeld geführt. Mit Fragen direkt aus den Zielgruppen also. Am Anfang geht es um die eigene Schulzeit von Johnny, genauer um seine Lieblingslehrerin. Viel Vergnügen! Johnny, wer war deine Lieblingslehrperson in deiner Schulzeit?
Ich hatte eine Deutschlehrerin, die, glaube ich, in mir erkannt hat, dass ich gar nicht der Idiot bin, wie ich dargestellt wurde bei allen anderen Lehrern. Also es war immer ich habe immer das gleiche Fazit bekommen. Könnte viel besser sein, ist aber nervig, weil er immer nur Quatsch macht. Und meine Deutschlehrerin, Frau Wala, V-A-L-A, schon ein geiler Name, die hat es wirklich hinbekommen, dass ich im Deutschunterricht interessiert war. Ich habe Faust von Goethe gelesen, als wäre es Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Das war für mich großartig. Die Frau hat es geschafft.
Teil 1 und Teil 2.
Richtig, ja. Teil 2 war nicht mal Pflichtlektüre. Ich habe die freiwillig zu Hause gelesen, was ich bis heute nicht verstehe. Aber es konnte nur diese Frau hinbekommen haben.
Ich nehme an, Frau Wala wird sehr stolz auf dich sein heute. Wie viel von ihr steckt in dir drin heute, wenn du selber diese Dinge machst?
Das Allerwitzigste ist, ich habe sie durch Zufall vor 2 Jahren wieder getroffen. Und das war noch bevor unser Podcast losging. Aber trotzdem habe ich ihr da schon gesagt, dass sie, glaube ich, extrem verantwortlich dafür war, dass ich doch irgendwie eine akademische Laufbahn eingeschlagen habe. Sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwo ein bisschen praktisch orientierter unterwegs gewesen. Keine Ahnung, wo ich dann gelandet wäre, aber ich bin froh über den Weg, den ich jetzt gehen habe dürfen.
Würdest du dich heute selber als eine Art Lehrer bezeichnen?
Da habe ich nicht mit gerechnet, aber ich glaube mittlerweile schon, ja. Also das Feedback, das wir aus der Community bekommen, ist schon relativ eindeutig, wo sehr, sehr viele Leute sagen, ey, du hast mir in Geschichte den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Die gesagt haben, so, das wäre ohne den Podcast, ich stand auf einer 5 und mittlerweile gehe ich gerne in den Unterricht. Und ich glaube, so ist es halt, wenn man etwas kann und Ahnung hat, dann macht Schule doppelt so viel Spaß. Mhm. Und auf eine skurrile Art, glaube ich, sind wir schon irgendwie Lehrer geworden mit unseren Produkten.
Sehr schön. Und für alle, die aus der Schweiz zuhören, eine 5 ist ziemlich schlecht in Deutschland, das ist eine 2 in der Schweiz, genau.
Wir haben es andersrum, genau.
Ja. Angefangen hat deine Karriere unter anderem mit sehr erfolgreichen Kinderimitationen auf TikTok. Wie bist du darauf gekommen?
Ich habe zu der Zeit fürs Radio gearbeitet und war in einer Morningshow-Moderator und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich da so ein bisschen an meine humoristischen Grenzen stoße. Weil wir wissen alle, wie lineare Medien funktionieren. Da gibt es Regeln, die einzuhalten sind. Und ich weiß noch, dass ich damals immer so ein bisschen unglücklich damit war, dass ich nicht ganz frei drehen durfte. Dass ich eben nicht, wenn ich mal Bock drauf habe, einen 12-Jährigen nachmachen kann. Was ich natürlich aus Sicht des Senders total verstehe. Aber es war irgendwie dann nach Hause kommen und da war noch ein bisschen humoristisches Potenzial im Kopf. Und ich weiß noch, dass mir damals mein bester Freund, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe zu der Zeit, der hat mir irgendwann mal gefeedbackt, dass ich auffällig akkurat 12-jährige Kinder nachmachen kann. Ob das ein Kompliment war, weiß ich nicht, aber ich habe es dann einfach mal vor einer Kamera gemacht und das hat dann relativ gut funktioniert.
Kennst du schon alle Zahlen? Ich kann bis eine Milliarden zählen schon.
Peng, ich hab dich. Oh, Emil, das gildet nicht. Das kann gar nicht gehen, gegildet haben gewesen, weil ich kenne das Spiel am allerbesten. Mein Opa hat 2 Jahre als Lamborghini in einem Cowboy-Film gewohnt.
Das hat wunderbar funktioniert. Warum hat das so gut funktioniert?
Ich glaube, weil ich, wenn man mein mentales Alter betrachtet, eine Range drin habe, die auch in den Bereich 12 Jahre geht. Also daher war ich relativ nah linguistisch an der Zielgruppe dran. Ich glaube, es fiel mir einfach diese Absurdität von Kindergedanken. Also ein Kind sagt ja das, was es denkt. Und wenn es dir erzählen will, dass es auf dem Heimweg von der Schule einen Alien getroffen hat, der ein Schokocroissant ausgegeben hat, dann ist es passiert. Hm. Und ich liebe das. Oder dass das schnellste Auto ist Silber. Die schnellsten Autos sind Silber. Egal, was da für ein Motor drin ist. Das ist eine geile Denkweise. Und das hat irgendwie Spaß gemacht, das so zu imitieren.
War es von dieser Imitation zur Wissensvermittlung ein logischer Schritt?
Also in der schlussendlichen Konsequenz vielleicht schon. Ich glaube, was der essentielle Bestandteil davon war, dass man, wenn man 1-2 Jahre lang diese Imitationen macht, dann kommt man auch da wieder, ähnlich wie beim Radio, an seine Grenzen inhaltlicher Natur. Also irgendwann hatte ich schon so das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Ich bin da 30 geworden. Ich muss jetzt irgendwann mal aufhören, Kinder im Internet nachzuspielen. Und da kam dann irgendwann der Gedanke, ey, du hast dir eine Reichweite aufgebaut. Wie wäre es denn, damit was Gutes zu machen?
Sehr schön. Jetzt kommt die erste Kinderfrage, die kommt von Mathilda.
Hallo Johnny, hier spricht Mathilda. Hättest du als Kind auch so einen Wissenspodcast gehört? Tschüss!
Oh Gott, wie lieb, wie unfassbar. Und ich sag mal ganz ehrlich, besseres Hochdeutsch als ich. Also ja, das war sehr gut.
Sie hat eine deutsche Mutter, muss man vorher aufschreiben. Sie kann sehr schön Hochdeutsch reden, ja.
Ey, Wahnsinn. Also erstmal vielen Dank an Mathilda. Auch eine super, super schöne Frage. Und ich glaube, dass die Antwort tatsächlich ja ist. Auch, also das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein eigenes Produkt ist, aber was ich häufig überlegt habe, auch in schon frühen Jahren, dass ich gerne ein Medium gehabt hätte, das es hinbekommt, prägnant zu sein in der Art und Weise der Wissensvermittlung. Weil ganz häufig sieht man Ratgeber, Bücher und so weiter und so fort, aber die haben dann 140 Seiten. Und ich sage mal, mein Gehirn ist nicht dafür gebaut, 140 Seiten zu lesen, um an 3-4 Informationen zu kommen. Deswegen war der Podcast oder das Konzipieren des Podcasts auch so ein bisschen die Lösung eines eigenen Problems. Also antworte ich mit ja. Hm.
Allerdings hast du in einem früheren Leben schon auch Bücher gelesen, die mehr als 100 Seiten hatten. Du hast ganz am Anfang etwas Richtiges studiert, BWL. Wann hast du für dich selber gemerkt, dass das vielleicht doch nicht das Wahre ist?
Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, dann wahrscheinlich im ersten Semester. Also ich glaube, die Erkenntnis, dass das nicht meine langfristige berufliche Zukunft sein wird, die kam früh, aber genauso war in meinem Kopf, dass ich auf jeden Fall einen akademischen Grad erreichen möchte, damit ich darauf aufbauen kann. Also habe ich es dann durchgezogen, auch dank großartiger Menschen, die ich kennengelernt habe, also ohne meine Freunde, die auch heute noch zu meinen besten Freunden zählen, hätte ich höchstwahrscheinlich keinen Bachelorabschluss. Aber die Erkenntnis kam früh und in der Berufswelt kam sie dann mit aller Härte.
Wie war das in der Berufswelt?
Ich habe in diversen Bereichen gearbeitet, alles so in Marketing, Kommunikation, Vertrieb, und ich habe relativ früh gecheckt, dass das nicht das sein kann, was ich immer mache, weil ich habe einfach extreme Unzufriedenheit in mir wahrgenommen. Ich bin sonntags mit Bauchschmerzen eingeschlafen, dass ich morgen wieder ins Büro muss, und ich habe ganz viele Arbeitskolleginnen und Kollegen gehabt, die haben unfassbar gern in diesen Bereichen gearbeitet. Also ich glaube, es ist einfach Typsache. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wie gesagt, ist es Anfang des Studiums schon klar gewesen, aber es war trotzdem gutes durchgezogen. Mhm.
Wie viel Mut braucht es denn, von den Bauchschmerzen ausgehend den nächsten Schritt zu machen, dass man aus einer sicheren Berufswelt sich hinaus bewegt?
Ich würde sagen, der Mut muss groß sein, aber noch größer muss der Support des Umfelds sein. Also hätte ich nicht so verständnisvolle Eltern an der Stelle beispielsweise gehabt, die mir nach, keine Ahnung, 3,5 Jahren beruflicher Ausbildung und dann nochmal 2 Jahren im Job gesagt haben, du, mach das, was dich glücklich macht. Und die haben mich dann finanziell unterstützt, als ich ein unbezahltes Praktikum beim Radio angefangen habe, nach 5 Jahren Berufserfahrung plus Studium. Also das war schon auch ein bisschen eine absurde Idee, da stand dann wieder irgendwie als Praktikant zu sitzen mit Mitte 20. Also ich glaube, das Umfeld war noch entscheidender als mein eigener Mut. Der musste aber auch groß sein, weil man hat schon echt viel Lebensstandard auch dann zurücklassen müssen.
Wir leben ja im Internetzeitalter. Viele junge Menschen möchten Content-Creator werden, so wie du einer bist. Was sagst du jungen Menschen, die das tun möchten?
denke zwei-, dreimal drüber nach. Also ich bin auch unter anderem an Schulen hier und da unterwegs, um so ein bisschen näher noch an die Zielgruppe ranzukommen. Was ich da beobachtet habe, ist zum Glück, dass dieser absolute Wunsch, YouTuber, TikToker, Influencer, was auch immer zu werden, ich glaube, der wird schon ein bisschen niedriger aktuell, weil auch die Realität dieser Branche schon auch sehr deutlich über die Medien verbreitet wird. Also es ist schon ein enormer Druck, der auf dir lastet. Dann ist es natürlich eine Selbstständigkeit, in der du dich befindest. Und wenn irgendwann mal die Unternehmen sagen, die haben keine Lust mehr, mit dir zusammenzuarbeiten, dann stehst du schnell vor dem Nichts. Und da habe ich auch einige Extrembeispiele kennengelernt, die mittlerweile in Restschuldbefreiungsverfahren sind, die insolvent waren, die einfach irgendwann nicht mehr weitergekommen sind. Und ich glaube, die Gefahr in diesem Job ist genauso groß wie die Möglichkeiten. Deswegen, also auf jeden Fall zwei-, dreimal drüber nachdenken.
Also würdest du eher abraten?
Ich würde nicht zwangsläufig davon abraten. Ich würde eher empfehlen, die eigene Konstitution mit einzubeziehen. Weil wenn du sagst, du bist ein Mensch, der extrem kreativ denkt, der unbedingt frei arbeiten möchte, dann würde ich sagen, so go for it. Also versuch's aus. Das ist ja das Geile an den neuen Algorithmen. Du kannst heute ein Video kreieren, du lädst es hoch und du hast innerhalb von 2 Stunden Feedback. Wenn es viral gegangen ist, ist es ein Video, das vielen Leuten gefallen hat. Wenn nicht, nicht. Also ich glaube, man kann in dem Sinne nicht mehr verlieren. Man kennt auch, jeder hat einen im Umfeld, der mittlerweile ab und zu mal ein Video postet. Also auch die Hemmschwelle ist niedriger geworden. Aber was man halt auch verstehen muss, wenn die Hemmschwelle sinkt, steigt das Angebot. Also es gibt immer mehr Leute, die Videos produzieren. Das heißt, du musst schon sehr herausstechen, damit du davon dann irgendwann leben kannst.
Hier passt gut die zweite Kinderfrage, die kommt von Leo.
Hi Johnny, hier ist Leo. Hast du noch einen zweiten Beruf außerhalb des Podcasts? Und wenn ja, was wäre er? Tschüss.
Also, wie kann man so sympathisch sein? Das sind wirklich, also das sind solche sympathischen Kinder. Ich wünschte, in meiner Schulzeit wären alle Kinder auch so sympathisch gewesen. Und ich habe auch erst wieder gedacht, oh, super Hochdeutsch. Und dann hört man so das, ja, Beruf. Das ist so sympathisch. Schon. Ah, der Schweizer Akzent, ich liebe ihn. Ja, Leo, sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Ich bin jetzt mittlerweile seit 3 Jahren vollständig in diesem Berufsfeld selbstständig. Vorher habe ich das immer noch so ein bisschen mit so Nebengeschichten noch ein bisschen aufwiegen lassen, das Finanzielle. Also ich war, habe als Sprecher gearbeitet, ich war beim Radio immer noch als freier Moderator, also ab und zu. Und ich habe auch als Berater bin ich in ein Unternehmen gegangen und habe versucht, ein bisschen diese Dinge, die man einfach im Social-Media-Bereich lernt, an die Marketingabteilung weiter zu vermitteln. Aber heute bin ich tatsächlich vollständig Content Creator und der Fokus liegt aufs Podcasting. Und ich glaube aber, wenn ich noch einen Beruf hätte, dann würde ich mittlerweile sehr gerne in so eine Coaching-Richtung gehen. Also sei es Unternehmen, aber auch Privatpersonen irgendwie unterstützen auf ihrem persönlichen Lebensweg. Das wären, glaube ich, die Dinge, die ich machen würde, wenn ich noch einen Beruf bräuchte gerade.
Ich habe zuvor bei einem Gespräch von dir gehört, dass du einem Campusradio gegeben hast. Und da war das Thema, wie du deiner Oma deinen Job erklärst. Wie würdest du das heute tun?
Heute ist es simpler, als das Gespräch stattgefunden hat, weil Oma ist, ich würde nicht sagen Nummer 1, das würde wahrscheinlich anderen Menschen nicht gerecht werden, aber ich würde sagen Top 50 Fan von unseren Podcasts. Also Oma hört die Podcasts und dadurch, dass sie verstanden hat, dass wir mit öffentlich-rechtlichen Medien zusammenarbeiten, da also eine Kooperation besteht, hat sie mittlerweile auch mein Berufsfeld durchstiegen. Ich war witzigerweise wirklich vor 2 Wochen bei ihr und habe ihr dann nochmal so erklärt, wie es gerade läuft, weil sie macht sich natürlich dann immer Gedanken, die große weite Welt und ein Berufsfeld, das neu ist und der arme Junge hoffentlich landet er nicht irgendwann wieder ganz unten. Und ich habe es ihr dann nochmal in einem einstündigen Gespräch erklärt und sie hat dann ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil sie auch meinte, das ist verrückt, dass das heutzutage in der Form möglich ist, aber sie hat es verstanden.
Hat sie wahrscheinlich sehr gefreut, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen zu dir gekommen sind, dass du jetzt einen seriösen Mitarbeiter hast quasi.
Ja, ganz genau. Ich glaube auch, dass da, gerade wenn du diese neue Welt dir anschaust und diese, ich sag mal, TikTok, und das ist natürlich für die Generation vor, also die vor 2 Generationen, die meiner Großeltern, total schwer greifbar, was man da macht. Aber sobald man dann sagt, ey, wir arbeiten übrigens mit der ARD zusammen, also ich meine, es gibt ja auch ein öffentlich-rechtliches Pendant in der Schweiz dazu, das ist schon ein großer, großer Unterschied für sie gewesen in dem, ah, okay, dann kann ich auch wieder beruhigt schlafen.
Bevor du zum Podcasten gekommen bist, warst du mit Comedy-Inhalten kurz davor, eine ziemlich große Öffentlichkeit zu erreichen. Warum bist du danach noch einmal abgebogen? Wie kam es dann zu Wissen mit Johnny?
Also das ist genau der Punkt gewesen, den wir 2023 erreicht haben. Ja, genau, Ende 2023. Da haben wir eine Comedy-Tour auch gespielt, also sind ein bisschen durch Deutschland gefahren, haben hier und da Shows gemacht. Und was mir dabei dann aufgefallen ist, war so meine Wahrnehmung von fehlender Nachhaltigkeit. Also dieser dieser Aufwand, der hinter so einer Show steckt, bis du dir 90 Minuten Programm überlegt hast, das Ganze dann auch noch übers Internet als Fläche vermarkten, dann halt Leute dranziehen, die zur Show kommen. Und am Ende bist du da und unterhältst Leute 90 Minuten und die lachen wahrscheinlich auch ein paar Mal auch ein bisschen doller. Das Feedback war auch toll. Mir persönlich hat das aber irgendwie nicht gereicht. Also ich fand das schön und ich glaube, es gibt auch Leute, die machen das so großartig und ein Lachen, das kann ja auch einen ganzen Tag verändern. Also wenn du ein Video siehst und du hast einen schlechten Tag gehabt oder eine Show, dann kann das schon sehr, sehr viel in der Stimmung verändern und verarbeiten. Nur der richtige Impact, also wirklich etwas Gutes zu tun, der hat mir so gefehlt, dass es mir echt schwer gefallen ist, weiterzumachen. Also es war wirklich so ein innerliches Ding, wo ich dachte, boah, das fühlt sich nicht richtig an. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, nur quasi Quatsch in Anführungszeichen zu machen. Das habe ich in der Schulzeit genug gemacht.
Und wie kam es dann dazu, dass du dir gedacht hast, genau in diese Richtung könnte ich was entwickeln, was eben mehr als Quatsch ist?
Das ist tatsächlich entstanden durch Feedback meiner Freunde, die mir schon ein paar Mal gesagt haben, dass ich es irgendwie hinbekomme, Dinge, also A, komplexe Sachverhalte so zu simplifizieren, dass sie das Gefühl haben, okay, jetzt habe ich es endlich gerafft. Und das ist wahrscheinlich auch in der Ausbildung zum Radiomoderator irgendwann mit passiert, dass ich im Thema Storytelling wahrscheinlich eine gewisse Stärke habe. Und das habe ich dann einfach versucht zusammenzuführen. Also man muss generell sagen, an alle Content-Sachen, die ich mir in meinem Leben überlegt habe, bin ich sehr, sehr strategisch rangegangen. Also ich habe selten einfach gemacht und ausprobiert, sondern ich habe mir angeguckt, was funktioniert und was kann ich so gut wie wenig andere. Da ist nicht viel übrig geblieben, außer Kinder nachmachen von 2-3 Jahren. Aber es hat sich dann irgendwann ausgestaltet, dass dann gerade dieses Storytelling-Thema, das hat mir schon immer irgendwie gelegen, es hat mir Spaß gemacht. Auch vielleicht dank Frau Wahler, wir wissen es nicht. Aber das war dann schon der Grund, warum wir den Weg in Richtung Wissensvermittlung gewagt haben.
Die ersten paar Folgen von Wissen mit Johnny waren von der thematischen Mischung her etwas wild, kann man sagen. Wie bist du vorgegangen?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Einblick in mein Gehirn. Also ich habe so überlegt, was machen wir in der ersten Folge? Entweder es geht um so ein schreckliches Thema wie den Tsunami 2004 oder warum Maiskolben gelb sind. Das waren original die zwei Optionen so gefühlt. Und ich habe mich dann einfach so ein bisschen treiben lassen von dem, was in meinem Kopf passiert. Und dann haben wir, wie gesagt, mit der Tsunami 2004 Folge angefangen, weil ich auch ein Jahr vorher auf Sri Lanka war und Leute kennengelernt habe, die tatsächlich Tsunami betroffen waren. Ich war in einem Haus, das bis, ich glaube, 4,5 Meter Höhe unter Wasser stand. Also das war ganz, ganz eine verrückte, intensive Emotionalität, die ich mit dem Thema verbunden habe. Deswegen wollte ich das unbedingt auch in die Folge mit reinpacken. Und danach ist das Ganze so ein bisschen ein thematischer Selbstläufer geworden, weil wir dann das Zepter den Menschen in die Hand gegeben haben. Also die Community hat angefangen zu entscheiden. Und das hat dann zu diesem sehr bunten Potpourri gesorgt.
Hat es dann von Anfang an funktioniert?
Also das ist so ein bisschen das Problem gewesen bei Podcasting, weil ich keine Referenzwerte hatte. Ich wusste nicht, was gut ist, was schlecht ist. Wir haben eigentlich einfach nur gemacht. Und das Gute ist ja, dass du bei den unterschiedlichen Plattformen wirst du ja gerankt, je nachdem, wie doll dein Podcast wächst in der Reichweite. Und da haben wir dann irgendwann gesehen, ja, der ist immer in den Top 5 bis Top 10. Und das hat uns dann so das Gefühl gegeben, okay, das, was wir hier machen, ist richtig. Aber bis die ARD auf uns zukam, hatten wir nicht das Gefühl, dass wir hier ein besonderes Produkt schaffen gerade.
Okay, aber die Reaktionen waren schon von Anfang an ziemlich eindeutig und zwar ziemlich eindeutig gut, oder?
Ja, absolut. Da sind wir aber in der Hinsicht, glaube ich, ein bisschen luxusverwöhnt gewesen, weil ich glaube, seitdem ich diesen Job mache, hatten wir schon fast immer eine relativ positive Community. Also es war, diese Stimmung haben wir aber auch versucht, immer zu forcieren. Also wir haben uns ganz bewusst nicht an Themen rangetraut, inhaltlich, sei es jetzt beim Podcast, bei den Wissensvideos oder ich dann in der Kinderimitation. Ich habe trotzdem versucht, keine Themen mit reinzunehmen, die in irgendeiner Weise ein hohes Bereitschaft haben, wo die Leute dann sagen, die diskutieren mal ein bisschen heftiger oder es emotionalisiert unnötig. Das haben wir immer rausgelassen. Deswegen glaube ich, war das Feedback auch deshalb sehr positiv.
Die nächste Kinderfrage kommt von Benny.
Hallo Johnny, hier ist Benny. Wirst du auf der Straße oft erkannt? Tschüss!
Das ist, also allein dieses Tschüss immer, das ist so lieb. Das ist so lieb. Ich glaube, ich werde nie wieder anders Menschen verabschieden. Ja, danke auch für die Frage, Benny. Das passiert ziemlich oft, aber es ist weniger als noch in der Zeit, wo die Kinderimitationen stattgefunden haben, was ich auch gar nicht so unfassbar schlecht finde. Es gibt ja, jeder hat ja mal einen Tag, wo er nicht 100% fit ist oder irgendwie Lust auf soziale Interaktion hat. Da war das teilweise schon ein bisschen doller, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass eben der Podcast ein non-visuelles Produkt ist. Also man einfach nicht immer sofort mich verbindet mit den Podcasts, die vielleicht gehört werden. Witzigerweise habe ich genau diese Erfahrung gemacht im Urlaub letzte Woche. Da hat mich auch jemand angesprochen und hat gesagt, ich kenne dich irgendwoher. Hast du nicht irgendwann mal Kinder nachgemacht? Ich sage, ja, ja. Und dann kamen wir irgendwann, wir haben uns ein, zwei Mal gesehen im Urlaub immer wieder und dann nach 2 Tagen sagte er zu mir, machst du nicht auch diesen Podcast und zeigt mir sein Handy und es waren alle Folgen schon gehört. Also er hat irgendwie seit einem Jahr jetzt jede Folge gehört und sagt so, boah, das habe ich ehrlich gar nicht erkannt. Deswegen, es ist weniger geworden, aber immer noch regelmäßig und ich mag es auch, ich freue mich auch.
Ein wichtiges Medium zwischen dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern ist der WhatsApp-Kanal, der explodiert ja quasi nach jeder Folge. Du beantwortest in jeder Folge auch Kinderfragen. Welche Fragen kommen immer wieder?
Ich glaube, was sehr spannend zu beobachten ist, dass Kinderköpfe sind schon sehr, sehr smart. Wahrscheinlich auch viel smarter als mein eigener im gleichen Alter. Beispielsweise haben wir in Folge, keine Ahnung, 15 oder so, da ging es um Area 51. Und dann war eine der Fragen, warum heißt eigentlich Area 51 Area 51? Und dadurch ist dann eins der Kinder in die Folge reingekommen. Also hat die Frage wurde vorgelesen mit Namen. Und witzigerweise seitdem kommt bei jeder Folge, egal um was es geht, die Frage, warum heißt eigentlich das? Also es wurde ein Schema erkannt, wie man es vielleicht in die Folge schaffen könnte. Das fand ich sehr witzig, auch was ich auch sehr, sehr, sehr witzig fand, bei einer Folge vor 2 oder 3 Wochen. Da ging es um Fukushima, die Katastrophe in Japan. Und dann hat jemand eine Frage gestellt und die Community ist ja sehr aktiv. Das heißt, manchmal gibt es auch Leute, die gehen durch die Kommentare und beantworten die Fragen anderer Menschen, was ich total schön finde. Also es entsteht so ein Wissensaustausch. Und dann hat jemand die Frage der Person beantwortet und dann hat die Person sich wieder gemeldet und hat gesagt, hör auf zu antworten, ich will in die Folge. Also es ist sehr, sehr, sehr witzig und es ist sehr, die Fragen sind sehr divers. Es geht in alle Richtungen und das ist auch total schön.
Gibt es auch eine Frage, auf die du schon lange wartest, ob die noch nie gekommen ist?
Boah, ich würde fast behaupten, nein. Also ich glaube, die Community ist so kreativ, dass tatsächlich alles schon kam. Es kamen auch schon einige Fragen, die wir nicht beantworten können oder wollen oder in Richtung, die wir nicht gehen können. Deswegen, also wir sind wirklich, ich glaube, wir haben alles schon erlebt.
Wie alt sind nach deiner Hörerinnen und Hörer im Schnitt?
Das ist tatsächlich durch die Statistiken der verschiedenen Plattformen gar nicht so leicht ablesbar, weil ganz, ganz viele jüngere Konsumentinnen und Konsumenten nutzen die Accounts ihrer Eltern. Das heißt, die Altersklassen sind ein bisschen verfälscht. Wir gehen aber davon aus, wir haben auch schon mit Spotify und Co. Gespräche geführt, wir gehen davon aus, dass der Kern irgendwo zwischen 10 und 18 Jahren liegt. Aber es geht tatsächlich in alle Richtungen. Also wir kriegen auch regelmäßig E-Mails von über 80-jährigen Personen, die sagen, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ich bin auch dabei. Also wir sind mit am Start.
Wen hast du denn vor deinem inneren Auge, wenn du eine Sendung machst?
Ja, schon eher das jüngere Publikum, aber nicht um den Rest auszuschließen, sondern was die Art und Weise des Erklärens betrifft. Man hat immer so böse beim Radio gesagt, der dümmst anzunehmende Hörer oder die dümmst anzunehmende Hörerin. Das ist, glaube ich, ein sehr veralteter Begriff, den ich auch nicht mehr so teilen würde, aber der Sinn ist schon richtig. Also natürlich muss man, wenn man ein Produkt gestaltet, muss man auch davon ausgehen, dass das jemand hört, der vielleicht 8 Jahre alt ist oder die 8 Jahre alt ist und quasi diese Person genauso mitnehmen wie eine 70-Jährige oder wir haben auch Professoren beispielsweise, die uns schreiben, die sagen, ich unterrichte seit 20 Jahren, ich bin Professor an der Uni und trotzdem höre ich gern rein. Also wir versuchen den Anspruch schon irgendwo so auszutarieren, dass es jeder auch Spaß an den Produkten hat.
Genau, dazu passt sehr schön die nächste Frage. Sie kommt von Carla, sie sagt ihren Namen, glaube ich, nicht.
Ich habe auch noch eine Frage und zwar, wie schaffst du es, so gut und detailliert die Themen zu erklären, dass es auch Kinder verstehen, weil mich zum Beispiel die schwarzen Löcher besonders interessieren, aber ich es ziemlich schwer finde, es zu verstehen. Aber beim Podcast bin ich rausgekommen. Und hast du auch Kinder, die dich auf die Themen bringen?
Oh, wie lieb. Oh mein Gott, ihr habt wirklich ganz, ganz, ganz tolle Kinder ausgewählt. Das sind ja so, so liebe Fragen. Ja, also erstmal nehme ich das als Kompliment. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr schön zu hören, vor allem aus der direkten Zielgruppe. Ich glaube, dass der hauptsächlichste Punkt, wie gesagt, mein eigener Bedarf ist. Also ich habe ganz häufig, wenn ich mir Sachen oder Themen angeguckt habe, es ging los mit meinem eigenen Interesse witzigerweise an JFK und an diese ganzen Geschichte. Was ist da passiert an diesem Tag in Texas? Was ist da, was, was ist da los gewesen? Da habe ich mir einen Podcast angehört und ich habe das Gefühl, das hat sich angefühlt, wie wenn man in ein Studium kommt, aber aus Versehen sich ins dritte Semester reinsetzt. Also man hat komplett ein Jahr Inhalt verpasst, um das alles jetzt nachvollziehen zu können. Und deswegen habe ich mich auch an die allererste Folge so rangesetzt, dass wir alles wirklich ausführlich erklärt haben, was vielleicht erklärungsbedürftig sein könnte. Also dass man wirklich von Grund auf, weil sind wir mal ehrlich, dass da ein Tsunami war 2004, das hat wahrscheinlich fast jeder mitbekommen. Wie aber tatsächlich das funktioniert, also da hat man alles schon mal gehört, Plattentektonik und die eine schiebt sich unter die andere, aber was da wirklich an Spannungen passiert, dass dadurch ganze Inseln um 5 Meter Richtung Osten verschoben werden, all solche Dinge, das muss man sich sehr genau angucken und sich sehr genau selbst erklären. Und ich glaube, dadurch, dass ich selbst den Bedarf hatte, das alles mal verstehen zu wollen, glaube ich, dann entsteht auch eine einfachere Erklärbarkeit.
Die nächste Frage passt ziemlich genau dazu. Sie kommt von der Schwester von Carla, von Franka.
Hallo Johnny, ich bin Franka und ich habe eine Frage an dich. Wie kommst du auf deine Themen? Und noch eine. Woher nimmst du deine Infos? Weil deine Podcasts sind immer sehr detailreich.
Wow, auch eine Radiosprecherin-Stimme. Also an der Stelle vielleicht die Motivation, selbst mal einen Podcast zu machen. Auch sehr, sehr schöne Frage. Ja, also ich fange mal mit Letzterem an, weil das schließt sich dann so ein bisschen zusammen. Also die Informationsgewinnung zu einem Thema ist bei uns extrem komplex und hat sich auch mit Laufe des Podcasts weiter komplexer gestaltet. Also anfänglich habe ich noch selbst versucht, alles zusammenzusuchen. Und beispielsweise bei der Folge zum Tsunami saß ich will nicht lügen, aber die Folge geht 12 Minuten und ich saß, glaube ich, allein 40 Stunden in der Recherche dieser 12 Minuten. Also es hat sehr lang gedauert. Dann habe ich irgendwann bei einem Mittagessen meine Schwester überfallen, die damals Studentin war. Und ich habe gesagt, ey, sie hat damals als Rezeptionistin gearbeitet und ich habe gesagt, hättest du Lust, deinen Werkstudentenjob zu wechseln? Und sie war völlig perplex, habe ihr erklärt, dass ich halt jemanden für die Recherche brauche, unbedingt. Und sie hat dann gesagt, okay, hat sie noch nie gemacht, aber fuchst sie sich gerne rein. Dann hat sie ihren Job gewechselt, hat bei mir angefangen und mittlerweile ist sie sogar in Vollzeit für Recherchen und ihren eigenen Podcast zuständig. Und sie geht schon sehr, sehr, sehr tief rein. Also es werden alle möglichen Quellen, die wir als vertrauenswürdig eingestuft haben, werden durchgeguckt, dann wird ein Skript geschrieben. Dieses Skript, was sie dann quasi vorbereitet, schreibe ich nochmal fertig mit meinen eigenen Quellen. Also ich schaue auch nochmal rein. Das Ganze geht dann an die ARD und in der ARD sitzen 2 Redakteurinnen, die nochmal alles auf Herz und Nieren, also jede Information, die wir vermitteln, prüfen. Also es muss schon am Ende ein Produkt rauskommt, das zu 100% stimmt. Also das ist, glaube ich, bei einem Wissenspodcast sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es sehr, 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 sehr komplex geworden, in welcher Art und Weise wir diese Informationen gewinnen. Und die Themen, die Inspiration kommt 100%ig aus der Community. Also alle Hörerinnen und Hörer können einreichen. Wir haben dann also eine Liste. Auf dieser Liste sammeln wir immer das, was besonders häufig genannt wird. Und aktuell stehen auf dieser Liste, ich glaube, um die 70 Themen. Also so die nächsten 1,5 Jahre haben wir theoretisch noch genug. Und dann kommt ja immer mal ein Raub im Louvre dazu und schon ändert sich die nächste Folge.
Ah, der hatten Sie wahnsinnig Freude an dieser Folge.
Wirklich?
Ja, die war super. Ja,
schön.
Eine Frage zur Recherche noch. Auf Bücher verzichtet, die habe ich in einem Interview gelesen. Was habt ihr gegen Bücher?
Nichts per se, aber zu wenig Zeit. Also bis du die Informationen gefunden hast, vor allem in einem Buch musst du dann ja immer noch checken, okay, was ist der Quellenverweis? Also du kannst ja ganz, also ich finde es nicht 100%ig professionell, wenn du einen Podcast auf einem Buch aufbaust, das ja wiederum auf Quellen basiert, wenn du dann quasi nur das Buch als Quelle nennen kannst. Das ist auch der gleiche Grund, warum wir logischerweise auch auf Quellen wie Wikipedia verzichten. Also es muss schon eine direkte wissenschaftliche Quelle sein, auf die wir uns beziehen können. Und das ist das ganz große Problem bei Büchern. Also wir müssen, dadurch, dass wir jede Woche eine neue Podcast-Folge rausbringen, schon einigermaßen effizient arbeiten und das geht eben nur über Quellen aus dem Internet.
Genau dazu passt die Frage von Emma.
Hallo Johnny, hier ist Emma. Benutzt du manchmal auch KI für deine Folgen? Tschüss!
Sehr, sehr gute Frage, Emma. Sehr, sehr gute Frage. Und natürlich, ja, müssen wir. Also auch da wieder, aus zeitlichen Gründen ist es nicht anders möglich. Aber wir setzen uns jetzt nicht dahin und sagen, hier, ChatGPT, schreib uns mal die nächste Folge, damit wir schön irgendwo nach Mallorca fliegen können und ein bisschen entspannen. Nee, das ist schon noch so, dass wir alles quasi selbst recherchieren. Aber was ich immer mache, bevor eine neue Folge rauskommt, ein sehr gutes Beispiel aktuell. Wir haben ja vorgestern eine neue Folge rausgebracht, zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade das Interview aufnehmen. Und jetzt steht das nächste Thema vor der Tür. Und es geht jetzt in der neuen Folge um die Landshut-Entführung. Mogadischu, wo diese Spezialeinheit Deutschlands das erste Mal einen großen Fall hatte. Und was ich dann mache, ist tatsächlich, und das klingt jetzt ein bisschen bescheuert wahrscheinlich, aber das mache ich wirklich, es gibt KIs, die haben so einen Telefonmodus. Das heißt, du kannst quasi die KI anrufen und mit ihr sprechen. Und was ich dann in diesem Gespräch, das dauert meist so 20, 25 Minuten, kläre, ist, was ist alles wichtig für dieses Ereignis? Was ist dem vorangegangen? Was sind Dinge, die man nicht so doll auf dem Schirm hat? Welche Informationen müssen unbedingt vermittelt werden, sodass ich mit Hilfe von KI eine Art Überblick gewinne? Und so kann ich dann quasi den Startschuss für das allererste Kapitel an meine Schwester schicken und die fängt an, in die Richtung zu recherchieren.
Und wie überprüfst du, ob in diesem Gespräch die KI nicht halluziniert?
Ja, genau, das ist natürlich logischerweise das größte Problem. Alles, was ich in diesem Gespräch mit der KI geklärt habe, wird natürlich danach sofort auf unterschiedlichen Seiten nochmal nachgelesen. Mhm. Also dafür ist zum Beispiel Wikipedia teilweise echt eine gute Quelle, weil Chronologien sind da schon sehr, sehr, sehr akkurat. Ich will mich nicht zu 100% drauf verlassen, aber das ist schon nicht schlecht.
Macht es einen großen Unterschied, mit einem etablierten Medienhaus zu arbeiten im Vergleich zu den Anfängen?
Ja, riesig. Riesiger Unterschied. Also wir haben das Privileg, dass wir Redakteurinnen und Redakteure an unserer Seite haben, die seit teilweise Jahrzehnten für die großen Herausgeberhäuser Deutschlands redaktionelle Arbeit machen. Also dass sie alles schon 2-3 Mal überprüft haben, dass sie absolute Ahnung haben, auf welche Quelle kann man sich verlassen, auf welche nicht. Das ist schon sehr, sehr, sehr hilfreich.
Und waren es diese Redakteure, die dir die vielen Unfassbares vom Anfang ausgetrieben haben?
Das war tatsächlich die Community. Das war wirklich, das war die Community. Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Ich habe einen sehr hyperbellastigen Sprachstil. Also ich krass, unfassbar, unglaublich. Das ist irgendwie auch in meinem normalen Sprech ist das schon sehr verankert, war aber auch sehr dankbar für das Feedback der Community. Also es hat mal eine junge Dame, werde ich nie vergessen, ich glaube so ungefähr 11, 12 Jahre alt, hat geschrieben, ich habe mal nachgezählt, du hast in der letzten Folge 14 Mal unfassbar gesagt, es wäre gut, wenn du das so auf 9 Mal reduzieren könntest. Das war großartig.
Zeigt der Erfolg deines Podcasts auch, was alles in der Wissensvermittlung, in der Schule und überhaupt für Kinder und Jugendliche falsch läuft?
Ich versuche immer, mich da meinungstechnisch ein bisschen zurückzuhalten, weil dafür ist meine eigene Schulzeit zu lange her. Ich will nicht darüber urteilen, was in der Schule nicht richtig läuft. Dafür bin ich zu wenig nah dran. Aber ich glaube, wie so oft, wenn es einen Bedarf gibt, der ehrlich ist, also es ist ja nicht so, dass die Kids gezwungen werden oder die Konsumentinnen und Konsumenten generell gezwungen werden, unseren Podcast zu hören. Und dadurch, dass das so viel passiert und wir sogar Lehrerfeedback bekommen, also es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die schreiben uns, wir haben so Schwierigkeiten, die Inhalte, die wir vermitteln müssen, auch tatsächlich so zu vermitteln, dass die Leute es spannend finden. Deshalb geben wir teilweise deine Folgen als Hausaufgaben auf. Also es ist dann, dass dann am Montag eine Diskussionsgrundlage in der Schule besteht. Und deswegen glaube ich, ist die Art und Weise der Vermittlung des Wissens, wenn ich auch an meine Schulzeit zurückdenke, vielleicht bedürftig einer Verbesserung.
Hm. Viele Leute machen sich heute ja Sorgen, dass junge Menschen nicht mehr richtig lesen, ständig abgelenkt sind. Zeigt dein Erfolg, dass diese Sorgen eigentlich unnötig sind?
Ich würde sagen bedingt, weil so ein peripheres Medium wie ein Podcast ist schon nochmal was anderes, was die Aufmerksamkeit betrifft, verglichen mit einem Buch. Also ich glaube, in der Idealwelt würde die jüngste Zielgruppe, Gen Alpha und Co., wirklich sich hinsetzen und Wissen mit Johnny Bücher lesen. Und jede Woche kommt ein neues Buch raus zum neuen Thema. Das ist natürlich logischerweise auf keinster Art und Weise umsetzbar. Aber ich würde nicht sagen, dass der Erfolg des Podcasts wirklich ein guter Fingerzeig ist, was die Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel betrifft.
Es gibt viele Jugendliche, aber auch viele Erwachsene, die keine Nachrichten mehr konsumieren möchten, die auch nicht mitbekommen, dass im Louvre etwas passiert. Wobei, das bekommen sie vielleicht noch mit über, die fast nur noch Social Media konsumieren. Was kann man dagegen tun?
Ist schwierig, weil wir natürlich auch in der Medienlandschaft schon eine Neigung dazu haben, negative Nachrichten zu präferieren. Also das ist einfach, also das liegt natürlich auch an der Grundstruktur des Menschen, dass man da schon eher eine Interessenslage hat. Ich persönlich bin auch jemand, der die klassischen Medien, also es gibt ein paar Medien, ich möchte jetzt nicht unbedingt die an der Stelle nennen, aber es gibt ein paar Medien, die schon sehr sensationsgeil und auch negativ getrieben auf Ereignisse reagieren. Das ist sowas, was ich mir nicht mehr persönlich antue, weil ich dadurch auch einfach selbst schlechte Laune kriege. Was wir halt versuchen, ist immer wieder die Einordnung zu machen, dass es gibt negative Themen, aber aus vielen negativen Themen folgen am Ende positive Dinge. Und ich glaube, wenn die Einordnung stimmt, dann wird auch das Mindset langfristig verändert.
Du hast jetzt ein Jahr Wissen mit Johnny hinter dir. Es gibt den Podcast deiner Schwester, der neue NFL-Podcast ist angelaufen. Was kommt für dich als nächstes?
Ein bisschen Ruhe. Also wenn ich etwas durch diese Zeit gerade gelernt habe, dann, dass jeder Mensch Kapazitätsgrenzen hat. Und aktuell würde ich behaupten, bewege ich mich relativ nah an den meinen.
Ich habe noch 2 Fragen zum NFL-Podcast und die eine kommt von Louis und die andere dann von mir.
Hallo Johnny, hier spricht Louis. Wenn du nicht den Football-Podcast gemacht hättest, was wäre es dann für eine Sportart geworden? Tschüss.
Erstmal sehr cooler Name, Louis. Ist irgendwie cool. Sollte vielleicht Designer oder so werden. Wenn ich nicht den NFL-Podcast gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich eine andere Randsportart geworden. Also ich bin ein riesen Fußballfan, aber ich finde, Fußball ist nicht erklärungsbedürftig. Also das verstehst du schnell, kommst du schnell rein. Es gibt andere Sportarten, die sind so komplex und da passiert so unglaublich viel. Also ich denke zum Beispiel auch an Basketball. Ich habe ein paar Sachen, für die ich mich sehr interessiere. Ich glaube, es wäre einfach eine Sportart gewesen, das auch eigentlich das Ziel des NFL-Podcasts so im ersten Step gewesen, dass man ein Produkt oder eine Sportart, die nicht für jeden so einfach zugänglich ist, zugänglich macht. Und deswegen war das die Wahl.
Redest du eigentlich bewusst eine halbe Oktave tiefer im NFL-Podcast?
Das ist eine, ich glaube, in dem Moment, wo man weiß, okay, es geht jetzt um die Green Bay Packers. Ich glaube, da steigt der Testosteronspiegel um 75%. Ich muss das mal medizinisch erörtern lassen bei der nächsten Aufnahme, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Das Feedback haben wir auch schon häufiger bekommen.
Wunderbar. Vielen Dank, Johnny. Das war sehr interessant.
Danke. Vielen Dank für die tollen Fragen.
Das ist der Johnny von uns mit Johnny gewesen. Eine schriftliche Version von diesem Gespräch findet ihr in den Shownotes. Die Produktion von dieser Folge, Jackie Wechsler. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Und am nächsten Woche wieder mit einer regulären Folge von «Apropos». Bis dann. Ciao zusammen.